Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Roman Inspektor Mutig, Herzfehler. Inspektor Mutig versucht immer noch einen Sinn aus dieser ganzen Sache zu machen. Oder viel besser gesagt, ob diese Spur denn tatsächlich zu der Auflösung des Falles führen würde. Es ging immer noch darum, den möglichen Tod oder den Mord an Raimund Fauke aufzuklären. Einen wichtigen Bericht darüber zu schreiben, ob denn irgendwelche Ungereimtheiten mit dem Tod von Raimund Fauke einhergingen. Soweit hat die Untersuchung nichts Konkretes ergeben. Inspektor Mutig greift immer noch nach Strohhalmen. Die einzige Führung, die er hat, ist womöglich, dass Jens Bügelwald vielleicht ein Spross, ein Abkömmling der hohen Gesellschaft ist, der Elite ist und dass er deswegen milde beurteilt wurde. Doch welchen Effekt und welche Auswirkung das auf Raimund Fauke hatte, bleibt noch abzuwarten. Raimund Fauke war auch in dieser Rebellengruppe. In seiner Jugend hat er auch in seiner Jugend mit Steinen geworfen. Und im Gegensatz zu Jens Bügelwald wurde Raimund Fauke niemals wirklich vor Gericht gebracht oder angeklagt. Er wurde verschont. Wahrscheinlich durch seine guten Beziehungen, die er gehabt hat, hat das dazu geführt, dass Leute sich seiner entledigen wollten, ihn gehasst haben. Aber wer? Das ist alles ein riesiger Deckel des Schweigens. Denn in der Megastadt, in dieser autoritären, diktatorischen Stadt, berichtet man sehr viel über die Fehlleitungen, über die Misserfolge von anderen, über die Strafregister von anderen. Doch man weiß wenig über den Menschen dahinter, was dort geschieht, welche Gedanken einen befolgen, was der Mensch wirklich in so einer Gesellschaft ist. Und genau deswegen macht es auch die Sache so schwierig, herauszufinden, wie Menschen denken, deren Beweggründe, deren Motivation. Denn eins ist klar, in der Megastadt funktioniert nicht alles so, wie man es gerne verstanden haben will, sondern es muss alles durch den Blickwinkel und durch die Brille der Diktatur, des Systems verstanden werden, warum Leute sich dagegen aufbäumen, warum Leute mitleiden, mitlaufen, welchen Erfolg und Misserfolg dieses System verantwortet, warum Leute genau das und jenes als empfehlenswert, beachtenswert und erstrebenswert ansehen, welchen Wert es für sie hat und welchen Wert der Mensch innerhalb so einer Gesellschaft hat. Das sind Fragen, die entscheidend darüber sind, welches Motiv denn tatsächlich Ausschlag geben könnte, jemanden zu ermorden. Denn eins ist auch selbstverständlich klar, wenn man hier in der Megastadt jemanden ermorden will, jemanden beseitigen will, bedarf es nicht viel. Man kann die Gesetze nach Jux und Laune, nach Belieben ändern. Und es werden auch, man weiß es auch sehr wohl, immer wieder Leute verschwinden lassen, die man nur aus einer persönlichen Affinität heraus auserwählt hat, auserkoren hat. Neid. Auch in so einer Gesellschaft, die den Anstrich gibt, völlig rational zu sein. Am Menschen und an der Menschheit nahe orientiert zu sein. In so einer Gesellschaft, wo Recht und Ordnung nicht wirklich einen Platz hat, dort ist man der Willkür eines jeden Einzelnen überlassen. Dort kann alles mit einem gemacht werden. Der Glaube an die Justiz, der Glaube, dass es so etwas wie Gerechtigkeit in so einer Gesellschaft gibt, die eigentlich nichts anderes als ungerecht ist. Dieser Glaube ist naiv. Aber er verwischt auch sehr vieles. Verwischt auch etwas, wo man unter normalen Umständen in einer normalen Gesellschaft ein Motiv herauslesen könnte. Ein gewöhnliches Motiv, die das sind: Liebe, Neid, Hass, Geld. Das sind alles Motive, die normale oder gewöhnliche Menschen, die in gewöhnlichen Gesellschaften leben, dazu verleitet, das Gesetz außer Acht zu lassen. Doch was sagt man zu jemandem, der jemand anderen ans Schafott liefert, nur um seine eigene Haut zu retten? In einer brutalen Gesellschaft, wo jeder sich selbst am nächsten ist, ist es da nicht verständlich, wo man sagen muss, naja, es ist, da will eben jemand noch ein paar Jahre leben. Da will eben jemand noch sehen, wie vielleicht das alles noch zu Ende ging. Das alles noch verschwindet. Vielleicht hoffen auf etwas Besonderes. Dass da doch etwas geschehen möge. Es ist selbstverständlich nicht ganz klar, ob es jemals dazu kommen wird. Denn der Kommunismus in dieser Jägerstadt, das System ist fest im Sattel. Warum? Weil es so viele Nutznießer des Systems gibt. Ein rechtsstaatliches System, das durch und durch rechtsstaatlich ist, das auf Gesetzen beruht, die auch eingehalten werden, macht es für viele sehr schwierig, einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Geht eben nicht, denn in einem Rechtsstaat, in einem durch und durch rechtsstaatlichen System bekommt man nur Anerkennung und Beachtung dafür, dass man sich an die Gesetze hält, dass man sich eben nicht selbst bereichert, dass man eben den Feinden und die Leuten, die man nicht mag, die man hasst, die man beneidet, dass man die jeden Tag, tagtäglich im Auge hat, betrachten muss, es nicht aus dem Sinn bringen kann, aber trotzdem irgendwie noch seinen Frieden damit machen muss. Seinen Frieden damit machen muss, dass man im Leben vielleicht nicht gut von jeder Seite und auch von welcher Seite, was auch immer, beschenkt worden ist. Dass man mit dem zufrieden ist, was man hat, das ist das Schwierigste. Man kann in einem rechtsstaatlichen System, wo Recht gesprochen und beachtet wird, keine Selbsterhöhung erlangen, sich nicht selbst auf irgendwelche Podeste stellen, nicht etwas Besonderes sein, nicht etwas sein, das heraussticht, das für jeden beachtbar ist, nicht nach Macht streben, nach Macht, die für viele doch so wichtig ist, um deren Minderwertigkeit zu kompensieren. Macht, die das Lebenselixier ist, Macht, die einen dazu verleitet, in der Hoffnung, dass man sein ganzes Umfeld kontrollieren kann, dass man eine neue Welt schafft, eine Welt in einer anderen Welt, in eine Welt, wo man selbst Gott ist, wo man selbst die Nachteile, die man glaubt, von der Natur, von der Welt, von der Gesellschaft ererbt zu haben, dass man die ins Gegenteil verkehrt, dass man dann in dieser Welt, in dieser Sterilität, in dieser unnatürlichen Welt dann selbst die Bedingungen stellt, selbst dafür verantwortlich ist und dafür verantwortlich sein kann, das eigene Schicksal und das eigene Wohl im Auge zu betrachten. Das wird alles alles einem weg, genommen in einem rechtsstaatlichen Staat, wo Recht gesprochen wird. Und deswegen hat das für viele gar keinen Reiz. Warum auch? Wer will schon ein gewöhnlicher Mensch sein? Wer will schon Tag ein, Tag aus damit konfrontiert sein, dass er eben nichts anderes als einer der vielen ist? Einer der vielen in dem Meer von gewöhnlichen, durchschnittlichen Menschen mit durchschnittlichen Sorgen, mit durchschnittlichen Problemen. Wer will schon in so einer Welt leben, wo er jeden Tag aufwacht und eigentlich feststellen muss, dass sein Leben sich zu gestern nichts verändert hat, dass diese dramatischen Veränderungen, die man sieht, hofft, glaubt, hört, im Fernsehen wahrnimmt, dass diese dramatischen Veränderungen erstens nicht real sind und zweitens einen niemals erreichen werden, dass man vielleicht nicht eben dieser Held ist, dieser besondere Mensch ist, dass man eben nur ein gewöhnlicher ist, ein gewöhnlicher, der ein gewöhnliches Leben lebt, der einen gewöhnlichen Charakter hat, der in einem gewöhnlichen Leben gefangen ist, der auch, wenn er es so sehr wünscht und sich erhofft, doch niemals die Beachtung und Wertschätzung seines Umfeldes bekommen wird, denn das Umfeld, in dem er lebt, wurde darauf geeicht, immer nach dem Besonderen Ausschau zu halten, denn das Gewöhnliche, das ist ja das, was so öde ist, das, was so anätzt, das, was man jeden Tag ohnehin schon sieht, das Alltägliche wird zu einem zur Last. Erst wenn man es verlustig wird, sehnt man sich nach dem Alltäglichen, nach dem Gewöhnlichen, und dann später, wenn man es erreicht, wird man wieder dessen überdrüssig. So oder so, die Megastadt wird immer genug Unterstützer haben. Dieses System, auch wenn es kommunistisch ist, das ist nur ein Anstrich. Egal wie viele Systeme da noch kommen werden, auch wenn einige Systeme sich rechtsstaatlich nennen, am Ende hat jeder einen Nutzen davon. Am Ende will jeder seinen Nutzen von so einem System für sich beanspruchen. Die Wörter und Namen, die diese ganzen Systeme haben, die sind alles andere, aber nichts anderes als ein Anstrich, den man Macht machen muss, um die Leute glauben zu lassen, dass man irgendeine Konformität folgt, um die Leute glauben zu lassen, dass sie mit irgendwas rechnen können, dass man das Leben berechnen kann. Das ist, was den Menschen ruhig schlafen lässt. Nicht, dass er Ruhe hat, nicht, dass er in Freiheit lebt oder sonst dergleichen. Nein, dass er die Welt, in der er lebt, versteht, dass er die Welt, in der er lebt, berechnen kann, dass er alles und jedes, seine Nachbarschaft, seine Nachbarn, Freunde, die Autorität, dass er deren Verhalten abschätzen kann und dadurch auch sein eigenes Verhalten dem einordnen kann, abschätzen kann. Und dass er, auch wenn es in der Tatsächlichkeit und in der Wirklichkeit nicht so ist, dass er so etwas wie Erfolg hat. Das ist das, warum der Mensch glaubt. Das ist das, warum in der Vergangenheit so viele Revolutionen stattgefunden haben. Revolutionen gegen Gesellschaften, die jeden Einzelnen, vor allem gewöhnliche Menschen, ausgeschlossen haben, wo Adlige eine klare Barriere aufgestellt haben. Eine Barriere, die dämlich ist, die jeden Tag, jeden Moment, jeden Augenblick einem gewöhnlichen, einem Durchschnittsmenschen eine Barriere vorgesetzt hatten, dass man die niemals erklimmen kann. Dass man, egal was man will, niemals hoch hinaus über die Wolken hinaufsteigen kann, dass man, wenn man so will, nicht Gott werden kann. Diese Barriere war schlussendlich der Grund, warum diese ganzen Gesellschaften niedergebracht worden sind, niedergebrannt worden sind und zerstört worden sind, weil sie den Menschen nicht den Glauben gegeben haben, auch wenn es mit der Realität nichts zu tun hat. Aber sie hatten den Menschen den Glauben nicht gegeben, dass egal was ist, egal woher er kommt, egal welche Vorbedingungen er mit sich bringt, er kann alles und jedes werden. Er kann in seinen Träumen gottähnliche Zustände erreichen, über andere Leben entscheiden, über Leben und Tod entscheiden. Egal wie trist sein Leben ist, es gibt innerhalb der Gesellschaft erstens die Möglichkeit, das alles zu kompensieren und zweitens das Entscheidende, Rache zu nehmen. Auch wenn der Mensch nicht weiß, an wem und warum er Rache nehmen will, muss, soll, trotzdem wird er früher oder später auf seinem Weg zum Erfolg erfahren, an wem er Rache nehmen soll. Wer denn dafür verantwortlich ist, dass er nicht die schöne Frau bekommen hat, dass er nicht dieses schöne Apartment bekommen hat, dass er nicht Erfolg im Leben hat. Irgendwer ist dafür immer verantwortlich, auch wenn man es am Anfang gar nicht weiß, nicht wissen kann, weil es ist schwierig, einen wirklichen Verantwortlichen dazu zu finden. Und entscheidend ist, niemand zeigt da gerne auf sich selbst. So, das ist der Mensch. Und in so einer Gesellschaft, auch wie brutal sie ist, da lebt der Mensch. Dadurch lebt der Mensch. Da blüht der Mensch. Und das ist doch irgendwie ein Widerspruch zu dem, dass in so einer Gesellschaft wie einer autoritären und diktatorischen Gesellschaft, die das Übelste und das Schlimmste im Menschen hervorbringt, das wilde Tier, wo viele Leute dann sich bestätigt fühlen und bestätigt wissen, dass der Mensch durch Gesetze im Zaun gehalten wird, dass auf das menschliche Gewissen, auf den Menschlichkeit so kein Verlass ist, dass vielleicht einige wenige wirklich und tatsächlich so etwas wie Menschlichkeit Gewissen empfinden können, während andere, wahrscheinlich die Mehrheit, nichts anderes als kaltblütige, rohe Raubtiere sind, die wahrscheinlich auch, wenn sie es müssten, ihre eigenen Kinder fressen würden, nur um am Überleben zu hängen, nur um zu überleben. Und da bleibt dann schon die Frage, auch dahingehend, wohin driftet die Menschheit. Aber viel wichtiger ist dann, dass der Mensch unter allen Bedingungen immer in Zaun gehalten werden muss, dass es eher furchteinflößend ist, dass man in einer Gesellschaft lebt, mit anderen einen Lebensraum, eine Welt teilen muss, wo keine Gesetze gelten, wo selbes Recht nicht für jeden gleichermaßen gesprochen wird. Da bleibt dann einem nichts anderes als Furcht dahingehend, dass man Leuten und von Leuten alles erwarten kann. Oder dass man sich dann auch noch, weil man Angst hat, Angst davor, dass man in Ungnade fällt, dass man auf dem Menü von Raubtieren, von kaltblütigen Menschen ist, da muss man sich dann anbiedern, sich herabwürdigen, zu jedem dann auch noch freundlich zu sein, das auch noch. Da. Als erstes hat man Angst um sein eigenes Leben und dann muss man noch die Leute, die eigentlich laut einem der Meinung, laut einem gar nicht es verdienen, innerhalb der Gesellschaft so eine Position zu haben, für die man wahrscheinlich auch Neid und Hass und Verachtung hat, dass man die auch noch wohlwollend behandeln muss, damit die nicht über einen herfallen. So eine Gesellschaft schafft viel Verbitterung. Verbitterung dahingehend, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis alles in sich zusammenfällt, bis der Mensch dann sagt, genug ist genug. Bis hierhin haben wir es uns gefallen lassen und nicht weiter. Das ist in all diesen Revolutionen schlussendlich dann geschehen. sie es an. Biedern müssen sich herabwürdigen, müssen, um doch nicht gefressen zu werden. Dass man Zeit gewinnt, Zeit, wo man am Anfang noch gar nicht gewusst hat, wofür, wo später erst die Geschichtsschreiber sagen werden, ja, man wüsste schon froh, man wusste schon sehr früh, dass es irgendwann zu diesem Sache und zu diesem Blutbad kommen würde. Man hat es nur bis dahin aufgeschoben, wollte vielleicht irgendeine Lösung doch noch finden. Doch was der Wahrheit entspricht, ist, dass man am Anfang irgendwie, solange alles noch gut lief, solange man in seinen vier Wänden so etwas wie ein würdevolles Leben konnte, so lange war man noch bereit, das alles hinzunehmen. Der Mensch hat eine Würde, die ihm angeboren ist, hat eine Selbstachtung, egal wie, was man mit ihm macht, egal wie, ob man ihn schon sehr früh in Ketten legt, irgendwas in einem Menschen, vielleicht irgendwas in seinem Hirn, in seinem Verstand oder auch in seiner Seele, in seiner göttlichen Seele, wie man es nehmen will. Irgendetwas scheint ihm immer zu sagen, dass du eine Selbstwürde hast. Du hast eine Selbstwürde. Du als Mensch bist etwas Besonderes. Du als Mensch, der vielleicht in Ketten geboren bist, verstehst, dass das nicht normal ist. Verstehst, dass dein Leben nicht hier angekettet gehört. Du, der in seinem Leben nie Freiheit erfahren hat, der in seinem Leben nie etwas Besonderes erfahren hat, verstehst, dass es so etwas wie Freiheit gibt, verstehst, dass es so etwas wie Gleichheit gibt, auch wenn du es vielleicht nicht benennen kannst, so etwas existiert jenseits vielleicht deiner Lebenswelt, aber du verstehst, dass es so etwas gibt. Und das, wo du jetzt lebst, in dieser Misere, in diesem Joch, unter diesem Joch, das ist etwas, was wieder natürlich ist, was wieder natürlich der menschlichen Natur ist, auch wenn es in der freien Gesellschaft so wahrnehmbar ist. Doch du verstehst, dass das so mit der Realität, die in deinem Kopf, in deinem Gefühl, in deiner Seele, in deinem Verstand so nicht vereinbar ist, dass hier etwas nicht stimmt und dass du ein Hass in dir spürst, ein Hass, der sich gegen das alles aufbäumt, der sich dem widersetzt, was vor deinen Augen geschieht. Und es beginnt sich dann Gedanken heraus zu beschwören, warum denn in so einer Gesellschaft man Mensch zweiter Klasse ist, warum man herabgesetzt, herabgewürdigt wird, warum jemand über das Leben eines anderen entscheidet, was ihn ausmacht, warum er über das Leben eines anderen entscheiden kann, warum gerade ich. Und das alles beginnt in seinen Gedanken sich zu spielen, in seinen Gedanken sich mit seiner Situation zu vermischen, unfair in einer Situation selbst zurückgesetzt zu werden, nicht mehr die Möglichkeit zu haben, alles, was er will, zu erreichen. Wenn es auch nur eine schöne Frau ist, mit der man zusammen sein will. Und das alles mischt sich über die Jahre und Jahrzehnte zusammen. Mischt sich zusammen in einen Hass, der dann um sich schlägt, den man dann nicht mehr zurückhalten kann, der nur auf eine Gelegenheit gewartet hat, um aus allen Kreisen hervorzubrechen und alles und jedes zu zerstören, zu vernichten und zu verschlingen. Diesen Hass spürt man auch in der Megastadt. Diesen Hass, der bis dahin hingenommen worden ist, der bis dahin immer latent innerhalb der Gesellschaft schwebt, als ob es jeden Moment dazu kommen würde, als ob es nur mal ein Funken bedarf und die ganze Stadt geht in Rauch auf. Und was für ein Ende wäre, dass die Atmosphäre, die zerstörte Ozonschicht, all das, vielleicht auch die letzte Hoffnung der Menschheit, doch noch irgendwie diesen Planeten bewohnbar zu machen. Was wäre dann, wenn der letzte Akt der Menschheit der wäre, dass man sich gegenseitig dann schlussendlich vernichtet? Dass es scheinbar nicht möglich ist, diese Welt, die immer und immer kleiner geworden ist, die Erdoberfläche, die sich nur wenige Megastädte konzentriert hat und diese Megastädte, die sehr mühsam bewohnbar gemacht werden, die letzte Bastion der Menschheit ist. Was wäre, wenn sich der Mensch schlussendlich, weil es sich nicht mehr auf eine Regierungsform entscheiden konnte, diese Städte Schritt für Schritt auslöscht, sich selbst auslöscht, sich selbst um seine Zukunft bringt, um die Hoffnung, dass man vielleicht doch noch irgendwie dafür alles eine Lösung finden könnte, dass der Mensch vielleicht schlussendlich doch noch in ein Paradies kommen würde, dort ein neues Leben finden würde, dass all diese Anstrengungen, die man davor gehabt hat, Gedanken, Hass, was auch immer, irgendwohin mündet und etwas Fruchtbares schafft, das Blut der ganzen Revolutionen in der Menschheitsgeschichte. Dieses Blut hat später und für spätere Generationen fruchtbare Gärten gegossen. Ist auch so ein Aderlass wieder notwendig? Ist so ein Hass unvermeidlich? Diese Gedanken schwingen immer mit. Diese Atmosphäre ist in der Megastadt und sie ist zum Teil auch wahrnehmbar. Wahrnehmbar in dieser ganzen Gesellschaft. Inspektor Mutig ist nachdenklich. Er blickt wieder aus dem Fenster. Er versucht nun, seine Gedanken zu ordnen. Der Bericht, den er schreiben muss, der auch schon langsam beginnt, ihn anzuätzen. Denn er, der kleinwüchsige, abgemagerte, hadere, gelbgesichtige, der von der Atmosphäre beeinträchtigte, wahrscheinlich ein Leberzirrhose leidende Mensch, muss sich um das Leben von Wohlhabenden kümmern, um das Leben von Privilegierten, die es besser haben als er. Selbstverständlich ist dort auch seine eigene Affiliation mit eingeflossen, seine eigenen Gedanken, wenn man jedes Mal in diesen Kreisen verkehrt, was man sich immer und immer wieder denkt, man sich auch denkt, wo der eigene Platz dann wirklich ist, dass man auch spürt, und das ist ja auch das, was einen so belästigt, dass man auch spürt, dass man irgendwie nicht Teil dieser ganzen Aristokratie ist, dass es erste dann und das zweite ist, dass es eben Welten zwischen denen gibt, dass es mehrere Welten zwischen den einzelnen Gruppen gibt, dass es scheinbar auch in einer Gesellschaft, die den Anspruch erhebt, gerecht zu sein, die Zivilisation aller Zivilisationen, die höchste Errungenschaft der Menschheit, dass es auch dort nicht so etwas wie Gleichheit gibt, dass es in jeder Gesellschaft Adelige und Aristokraten gibt, die man per Du nicht losführt, dass es scheinbar diesen Plan, dieses Reißbrett, auf der man eine Gesellschaft mit Leuten planen kann, wo jeder gleich ist, wo jeder anhand seiner Fähigkeiten und seiner geistigen Disposition bemessen wird, dass so eine Gesellschaft nichts anderes als Illusion ist und auch Illusion bleiben wird. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass einige wenige, die vielleicht nicht über die geistigen Fähigkeiten verfügen, doch irgendwie die Gesellschaft zusammenhalten können, sie in eine Richtung schleusen können, sie in eine Richtung kommandieren können. Und dass es daher notwendig ist, dass die innerhalb der Gesellschaft so eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass in einer Gesellschaft, wo es keine Einführung gibt, keine einzelne Führung, sondern mehrere kleine Führungen, dass so eine Gesellschaft droht auseinanderzufallen. Vielleicht ist das der Grund, warum es nicht funktioniert, warum man gemeinschaftlich, im Sinne von gemeinschaftlich nicht leben kann, sondern es immer wieder andere Leute, Egoisten, Egomanen und Einzelgänger bedarf, die so scheint es, etwas Besonderes hervorbringen, während andere nur daran sich ergötzen können. Doch das alles, diese ganze Gesellschaft, diese Megastadt, sie erfüllt Inspektor Mutig mit Hass. Mit Hass, denn er war nie ein Unterstützer der Kommunisten gewesen. Er hatte seinen Frieden damit gemacht, weil er verstanden hatte, dass die Kommunisten Frieden in die Stadt bringen. Dass diese ganzen bürgerkriegsähnlichen Zustände, die daraus resultiert hatten, dass sich die Leute hier nicht auf eine Führung entscheiden konnten, dass diese Zustände viel, viel gefährlicher waren. Dass mit der zerstörten Atmosphäre und mit der Ozonschicht es der Menschheit die Drohung immer und immer wieder vor Augen gehalten und geführt worden ist, dass eben das zu Ende gehen könnte. Dass das der letzte Strohhalm ist, der letzte Ast, auf dem man noch steht. Alles andere ist schon gefährlich. Kann man schon vergessen. Es gibt keine Alternative mehr. Es gibt nur einen Weg und der führt hierhin. Und wenn man dieses Nest zerstört, es in Rauch aufgeht, gehen lässt, was wird dann geschehen? Ausweglosigkeit. Inspektor Mutig ist sich darüber einig. Ausweglosigkeit hat die Menschheit hier an diesen Punkt gebracht. Hat die Menschheit so weit gebracht, dass sie sich nicht mehr selbst befreien kann. Jetzt ist sie in dieser Lage. Jetzt kann man nicht mehr an etwas anderes denken. Jetzt ist es nicht mehr möglich, weil man immer und immer wieder an die Zukunft der Menschheit denken muss, weil man immer und immer wieder denken muss, ja, aber die zerstörte Ozonschicht, die zerstörte Atmosphäre müssen wir nicht vorlieb damit nehmen. Sollen wir und diese Regierungsform, die Situation, diese Gesellschaft, in der wir leben, sollten wir die nicht vorher hintanstellen, sondern uns viel eher mit den aktuellen Situationen beschäftigen. Sollten wir nicht eine Lösung für die zuerst finden und dann werden wir darüber nachdenken, ob wir und welche Weichen Daunen wir in unseren Betten haben wollen oder nicht. Und diese Gedanken, die halten den Menschen davor ab, tatsächlich seine Lage zu verändern. Denn was spricht dafür, dass eine Gesellschaft, die demokratisch ist, rechtsstaatlich ist, wo Ideen und Gedanken eines jeden Einzelnen nicht unterdrückt werden, was spricht denn nicht dafür, dass so eine Gesellschaft dann auch tatsächlich diese Lösungen finden könnte? Lösungen für die Misere der Menschen, wo man eben befreit ist von jeder Zäsur, Restriktion und Zensur, wo jeder Mensch das sagen und denken kann, was er will, ohne dass ein Politkommissar es auf die Waagschale legt und daraus bestimmen will, ob es der Führung der Megastadt schadet oder nützt, viel eher, ob man daraus irgendeinen persönlichen Gewinn herausschlagen kann. Es geht im Kommunismus und in autoritären und diktatorischen Gesellschaften nicht darum, ob etwas dem System schadet oder nicht. Alles kann dem System schaden. Alles, was irgendwie die Herrschaft und die Regierung der Massen und jedes einzelnen Bürgers propagiert, kann schon dem SIS Team schaden. Nein, es geht eher darum, welchen Nutzen kann das SIS Team haben und wie kann man das System am Leben erhalten? Wer hat die Lösung für das SIS Team, um noch weitere Generationen sich an der Macht zu halten? Darum geht es wirklich. Und das ist auch die Misere an dieser ganzen Sache. Was wäre, wenn man sich auf eine Regierung hätte einigen können, wenn es möglich gewesen wäre, die Megastadt mit einer demokratisch gesinnten Regierung zu führen. Aber am Ende war jeder erschöpft. Der folgende Bürgerkrieg und der politische Twist hatten dazu geführt, dass die Menschen wollten, dass es aufhört, dass man sich endlich zusammenrafft, zusammenbringt. Und man hatte auch den Glauben an die Politik verloren. Alles schien nichts anderes als eine Schwarzbude zu sein, die keine Ergebnisse hervorbringt. Das ist die Gefahr in einer freien Gesellschaft, dass zu viel gesprochen wird, dass zu viel gesprochen wird, ohne irgendwelche Ergebnisse hervorzubringen, dass man jedes Ergebnis abwiegen will. Die Gefahr in einer demokratischen, freien Gesellschaft ist, dass man etwas zu schön machen will, dass man etwas zu perfekt machen will, dass man eben eine perfekte Zeit, einen perfekten Plan zu Wege bringt. Denn in einer Gesellschaft, wo man sich eben nicht mit all den Titeln wie Diktator, Maximus, Generalissimus schmücken kann, wo man eben nichts anderes ist als gewöhnlich und für dieses Gewöhnliche dann auch wertgeschätzt wird, worin man einen auch erkannt oder auch jemanden als fad und einfältig abstempelt, weil er eben nichts anderes als gewöhnlich ist. In so einer Gesellschaft bleiben dem gewöhnlichen Menschen nicht viele Optionen über, um irgendwie hervorzustechen, um irgendwie hervorzutreten, um das Besondere in der Menschheit, um das Besondere anderen zu vermitteln. Denn das will auch jeder Mensch, dass jeder Einzelne um ihn herum ihn für etwas Besonderes wahrnimmt. So, was bleibt dann in einer Demokratie, in einer Gesellschaft der Gleichen, wo Gleichheit immer und immer propagiert, wo man den Leuten immer und immer wieder vor Augen führen muss und sagen muss und rezitieren muss, man sei gleich, alle sind gleich, wir sind nichts anderes gewöhnlich. Da bleiben dann nicht mehr viele Möglichkeiten, um noch irgendwie hervorzustechen. Und da ist dann die einzige Lösung des Problems der Menschheit und jedes einzelnen Menschen, nämlich Geltungsbedürfnis, dass man dieses Geltungsbedürfnis, diese Schwäche im menschlichen Verstand, die an die jeder einheimfällt, diese Schwäche des Willens, diese Schwäche des Charakters, die so viele Leben zerstört hat, die auch so viele Gutes wieder zum Einsturz gebracht hat, dieses Gefühl, diese Schwäche, Geltungsbedürfnis, diese Schwäche führt dann dazu, dass der Mensch zaudert, dass der Mensch innerhalb der politischen Arena vorsichtig macht. Vorsicht nicht, weil er Angst vor irgendwelchen negativen Konsequenzen hat. Nein, Vorsicht, weil er sich selbst immer im Mittelpunkt sehen muss und will. Vorsicht, dass man übervorteilt werden könnte. Vorsicht, dass wenn etwas Außergewöhnliches innerhalb der Gesellschaft geschieht oder jemand für etwas Außergewöhnliches, für eben dieses Nicht-Gewöhnliche, wofür man ihn innerhalb der Gesellschaft kennt, was man innerhalb der Gesellschaft erwartet, innerhalb der Gesellschaft voller Gleichen, dass man es verabsäumt, im Schatten dieses Außergewöhnlichen zu stehen, mit in der Sonne zu sein, von diesem Außergewöhnlichen zu nähren. Denn das Schlimmste für den Menschen in einer Gesellschaft voller Gleichen ist eben, dass er nichts anderes als gewöhnlich ist. Generationen von Menschen davor hatten für dieses Recht, dass jeder gleich ist, dass jeder in Würde und Freiheit kämpft, Blut gelassen, blutige Revolutionen und Kriege geführt, damit eben deren Nachfahren, deren Kinder, deren Zukunft in einer Gesellschaft leben kann, die sich nicht anmaßt, über andere herrschen zu können, die sich nicht anmaßt, sich auf irgendwelche Proteste zu stellen und andere abzurichten. Diese ganzen Revolutionen, die von Männern begonnen worden sind, die der Meinung waren, diese ganze Einbildungen, dass es ein Unterschied zwischen den Menschen gäbe, dass es Hochwohlgeborene gäbe, dass es eine natürliche Selektion innerhalb der Menschen gäbe. Diese ganzen Sachen, die wurden als unnütz abgetan, nicht wissend und nicht denkend, dass diejenigen, die federführend in dieser Veränderung, in dieser gravierenden Veränderung der Gesellschaft waren, dass diejenigen sich auch etwas einbildeten dahingehend, dass sie der Meinung waren, dass sie und nur sie alleine dieses Besondere schaffen würden, dass sie und sie alleine auserkoren und auserwählt worden sind, um diese Gesellschaft in die Freiheit zu führen, um mit dem alten System endgültig ein Ende zu machen, einen Schlussstrich zu ziehen. Die haben es verabsäumt zu sehen, dass sie in deren allen Gutwollen, in deren Willen und in deren Streben nach dieser Freiheit, nach dieser neuen Gesellschaft, selbst eigentlich diese Arroganz einheimgefallen waren. Denn sie wollten, dass die ganze Welt und jeder weiß, dass sie und nur sie, genau sie, dafür verantwortlich waren und sind, dass diese Gesellschaft vom Joch des alten Systems der Ungleichheit und der Ungerechtigkeit befreit wird. Eitelkeit, Narzissmus, Selbstverliebtheit waren immer schon Bestandteile der Menschheit gewesen. Und das sind auch die Bestandteile, die autoritäre und höchst manipulative, intelligente Diktatoren ausnutzen, wo sie immer und immer wieder die Menschen ansprechen können und dort auch Gehör finden. Das ist diese Selbstgefälligkeit, diese unerträgliches Sein der Gleichheit, mit jedem anderen gleichgestellt zu sein. Denn das ist auch die Bürde des Menschen, dieses große Gehirn, das so bemerkenswert ist. Bemerkenswert dahingehend, dass es sich vorstellen kann, dass es träumen kann, dass dieses Hirn sich Welten vorstellen kann, die so mit der Realität nichts zu tun haben. Das ist Fantasie. Das ist Illusion haben. Und das ist etwas so Bemerkenswertes. Das ist so etwas Menschliches, dass er es schafft, von seiner Lebenswelt, in der Beschränktheit seiner Lebenswelt, in der Beschränktheit seines Körpers, seines sterblichen Körpers, aus dieser Beschränktheit hervorzutreten, dass sein Verstand es schafft, jenseits dieser Beschränktheit zu denken, sich selbst zu überwinden, jede Barriere, die physisch normalerweise unmöglich wäre, zu überwinden, dass der Mensch es schafft, diese Barriere zu überwinden und etwas Außergewöhnliches schaffen kann. Außer dieses Außergewöhnliche zu denken. Das macht ihn so besonders. Doch dieses Außergewöhnliche, diese unglaubliche und bemerkenswerte Fähigkeit, die der Grundstein der Evolution war, die der Grundstein dafür ist, dass der Mensch kein Tier, sondern etwas ganz Besonderes ist. Das ist nicht nur Sprache. Sprache ist einerlei, sondern das ist Fantasie, Illusion. Die Fähigkeit, eine Welt sich zusammen zu denken, zu konstruieren, dass aber genau diese Fähigkeit auch mit einem riesigen Nachteil hervorkommt, nämlich, dass man das Leben, seine physische Welt, die sterbliche Welt, in der der Körper immer noch gefangen ist, in der man immer noch stirbt, verwundbar ist, in der man gleich ist, gleich schwach, gleich wie jeder Mensch, gleich dem gleichen Schicksal ausgesetzt ist, dem Willen der Natur ausgesetzt ist, dem Willen anderer Leute ausgesetzt ist, dass man diese Welt, diese gewöhnliche Welt der Gleichheit hasst, verachtet, dass man sich selbst mit seinem Verstand in all diese Höhen hocharbeitet, sich in diesen Höhen verliert, in diesen Höhen lebt, in dieser Fantasie und Scheinwelt leben kann, in dieser Fantasie eine zweite Welt gefunden hat, in der man zu Hause ist, in der man der Meinung ist und der Auffassung ist, dass man zu sich selbst gekommen ist, dass man in der sterblichen Welt, die für jeden Einzelnen nur platt ist, platt dahingehend, dass nur Körper im Verhältnis zueinander stehen, wie Mathematik, die man nur zählen kann, während es der sterblichen physischen Welt an Fantasien fehlt. Und diese psychische Welt, diese Welt der Fantasien, die ist wie eine Droge für jeden einzelnen Menschen, denn die gibt ihm nicht nur die Möglichkeit zu träumen, nein, sie ist auch Balsam für seine Seele. Denn in so einer Welt, in der Welt seiner Fantasie, in der Welt seines Geistes, ist alles möglich. Da gibt es keine Beschränkungen, physisch sowie geistig. Dort kann man alles biegen und brechen. Dort kann ein gewöhnlicher Junge, ein gewöhnlicher Mensch außergewöhnlich sein. Aber auch dort ist niemand gleich. Dort ist die Welt auf dem Kopf gestellt. Dort werden die Gedanken und Ideologien gesponnen. Das ist genau eben deswegen. Deswegen keine Gleichheit zwischen den Menschen gibt, dass jeder Mensch etwas Besonderes ist, aber auch, dass es zwischen den Menschen Unterschiede gibt, qualitative Unterschiede, Unterschiede, die man physisch nicht mehr sehen kann, nicht sehen kann, dass der physische Körper, der physische Zustand, der Körper des Menschen, der Realität entbehrt, dass das gewöhnliche Gesicht eines jeden Einzelnen, was auch noch so markant und einzigartig ist, das auch besonders ist, dass diese physische Besonderheit nichts mit der Realität zu tun hat, dass sie so denken auch viele der Realität nicht nur entbehrt, sondern sie auch trübt, dass man so eigentlich nie den wirklichen Menschen dahinter wahrnehmen kann, dass unmöglich ist. Man kann unmöglich die Gedanken eines Menschen sehen, nicht sehen, wozu er wirklich fähig ist, welche Fantasien er im Kopf hat, was ihm durch den Kopf geht und so ihn eigentlich etwas Besonderes macht. So man kann dann im Gesicht nicht die Flügel sehen, nicht die Gedanken von Selbsterhabenheit, Selbstgefälligkeit oder was auch immer, was auch immer, das dazu auserkoren würde und das jedem signalisieren würde, dass das kein gewöhnlicher Mensch ist, dass dieser Mensch etwas ganz Besonderes ist und daher es nicht verdienen würde, genau innerhalb der Gesellschaft, wo jeder gleich ist, physisch gleich ist, dass er in so einer Gesellschaft auch mit diesen physisch Gleichen an derselben Stelle verweilen muss, an derselben Stelle, in die er gebunden ist, durch seinen physischen sterblichen Körper. Das ist diese Spannung, die zwischen dem Geist, dieser Fähigkeit zu träumen, dieser Fantasie und der Realität stattfindet. Und diese Spannung, die führt dann immer wieder zu Versuchen, zu streben, dass man immer nach dem Besonderen strebt, dass man dieses Außergewöhnliche, das man in Gedanken sich zusammengebraut hat, dass man dieses Außergewöhnliche auch in der Realität, in der Welt hin, hier und jetzt errichten will, damit man sich selbst darin spielen kann, sich selbst da beweisen kann, dass das alles nicht Hirngespinste sind, dass man auch in der physischen Welt, in dieser Welt, wo man eben nichts anderes als Gewöhnliches, Gleiches, nichts bedeutend ist, wo man eben nicht diese großen Unterschiede machen kann, weil es eben keine großen Unterschiede innerhalb der physischen Disposition der Menschen gibt. Die sind minimal. Wie viele Menschen, wie viele Leute haben andere, die denen ähnlich sind, deren Leben ähnlich sind, sogar deren Lebensentscheidungen irgendwie einander ähnlich sind, wo alles irgendwie platt scheint, wo alles irgendwie, auch wenn man sich immer und immer wieder das gedacht hat, dass man etwas Besonderes ist, am Ende doch das Leben eines Einzelnen nichts anderes als Schablone ist, dass es nichts anderes war als berechenbar, dass das Leben eines Menschen schon, als er geboren wurde, ihm in die Krippe gelegt worden ist, nicht weil er irgendwie in eine Richtung gedrängt worden ist, nein, weil er so einfältig war, weil er so fantasielos war, weil er nicht wusste, was mit seinem Leben er anfangen muss, wie andere vor ihm, dass es im Grunde klar war und berechenbar war, wo er enden würde, wie jemand, der ein Idiot ist oder geistig zurückgeblieben ist. Es ist am Anfang immer schon klar, wo dieser Mensch eines Tages enden wird. Und so scheint es auch mit den normalen Menschen zu sein, mit den gewöhnlichen Menschen zu sein, in einer Gesellschaft, die nur aus Gleichen besteht. Und so eine Gesellschaft ist dahingehend lustlos. Lustlos und auch hoffnungslos für jeden Einzelnen, der das Gefühl hat, dass er nichts anderes als gewöhnlich ist. Denn eine Gesellschaft voller Gleichen, die lässt einem nur die Möglichkeit zu träumen, ohne irgendetwas dafür zu bekommen, ohne sein eigenes Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und was bedeutet dann Schicksal, wenn man nur in einer Traumwelt lebt? Was bedeutet dann auserwählt zu sein, das Richtige tun oder dieses Gefühl zu haben, man sei zu etwas Höherem bestimmt? Naja, selbstverständlich bedeutet es dann nichts anderes als, dass man sich selbst zum Helden, zum Diktator, zum Anführer hochschwingt. Auch egal, wenn schon die Gesellschaft in ihrer reinen Form höchste Menschlichkeit erreicht hat, dass jeder Mensch in Gleichheit, Würde und Freiheit lebt, dass man trotzdem immer noch der Meinung ist, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas geht innerhalb der Gesellschaft falsch. Vielleicht ist es tatsächlich der Fall, vielleicht ist es wirklich, geht da irgendetwas falsch. Doch statt an den Grundidealen wie Gleichheit, Freiheit und Würde, Brüderlichkeit, an den demokratischen Grundidealen festzuhalten, will der Mensch doch eher etwas verändern. Er will etwas verändern, das zu seinen Gunsten sich ausspricht, wo er sich selbst in den Mittelpunkt stellen kann und sagen kann, ich habe das für die Welt gemacht, ich habe das hervorgebracht, ich habe dieses Besondere erreicht und dahingehend bin ich nicht gleich wie jeder andere. Dahingehend verdiene ich auch anders behandelt zu werden. Mein Verstand spiegelt nicht meinen sterblichen Körper wider. Und da wird eben diese unerträgliche Last, diese Last, ein einfacher Mensch zu sein, eine nichtssagende Existenz zu führen. Man schafft es dann für Augenblicke, diese unerträgliche Diskrepanz zu überwinden, für Augenblicke sich vorzustellen, dass man eben der Leader ist, dass man eben der Führer ist, dass man eben die Gesellschaft irgendwie verändert hat, dass man Beachtung bekommt in einer Gesellschaft voller Gleichen, die einem verwehrt worden ist. Aber zu welchem Preis, das vergisst man immer, das vergessen die Leute immer, zu welchem Preis macht man das alles? Welchen Preis verlangt Egoismus? Welchen Preis verlangt Selbsterhöhung? Oder der Wille, um jeden Preis zu gewinnen, um jeden Preis im Mittelpunkt zu sein? Ja, nichts anderes als die Zerstörung der Gesellschaft. Und das ist es, was die Megastadt zu diesem Punkt gebracht hat, Inspektor. Mutig ist sich darüber sehr wohl im Klaren. Die Menschen, die hier leben, sind zum Teil selber daran schuld.